zu Lebenshilfe. Ich begrüße Sie, Gabi Fröhlich, und unser Thema heute ist Rettung von versklavten Menschen im Sudan. Wenn wir von Sklaverei sprechen, dann meinen wir meistens frühere Zeiten. Die Sklaverei gehört nach unseren Vorstellungen seit ihrem Verbot in den USA 1865 der Vergangenheit an. Aber das ist leider eine Illusion. Denn heute gibt es weltweit mehr Leibeigene als jemals zuvor. Nach Schätzungen von Menschenrechtlern sind es fast 30 Millionen. Die moderne Sklaverei hat viele Gesichter. Da gibt es die sogenannte Schuldknechtschaft, wenn also mittellose Menschen sich selbst für einen Kredit verpfändet haben. Dann gibt es den Menschenhandel, der uns zum Beispiel versklavte Sexarbeiterinnen bis vor die Haustür bringt. Aber es gibt auch nach wie vor Männer, Frauen und Kinder, die bei Kämpfen geraubt und als klassische Haus- und Landwirtschaftssklaven eingesetzt werden. Diese Form der Sklaverei finden wir heute vor allem in Afrika. Und ein Beispielland, wo das noch immer massiv und auf sehr brutale Weise geschieht, ist der Sudan. Im Sudan aktiv, um Sklaven aus der Gefangenschaft zu befreien, ist die Menschenrechtsorganisation Christian Solidarity International, kurz CSI. Und der deutsche Geschäftsführer von CSI ist unser Gesprächsgast in dieser Sendung. Herzlich willkommen, Gunnar Wiebalk.
Vielen Dank, Frau Fröhlich.
Herr Wiebalk, wenn ich an Sklaverei im Sudan denke, dann fällt mir sofort Josephine Bakita ein. Das war ein Mädchen aus der Region Darfur im Sudan, das um 1900 gelebt hat und als Kind von Sklavenhändlern geraubt wurde. Es folgte eine Leidensodyssee mit vielen verschiedenen Eigentümern, aber die Geschichte von Josephine Bakita ging dann gut aus, denn sie wurde nach Italien verkauft, dort freigelassen, ließ sich taufen und trat einem katholischen Schwesternorden bei. Als sie starb, schon galt sie für die Bevölkerung in und um Vicenza in Norditalien, wo sie zuletzt gelebt hat, als Heilige, also als echtes Glaubensvorbild. Und offiziell heilig gesprochen wurde sie dann im Jubeljahr 2000. Das war ja doch was Besonderes, dass damals eben so ein Mädchen, eine ehemalige Sklavin, heilig gesprochen wurde. Hat das so ein bisschen die Aufmerksamkeit auf die Problematik gelenkt?
Auf jeden Fall. Es ist ja so, dass wir in guter Beziehung stehen mit dem katholischen Bischof aus dem Sudan, Makram Gassis. Der kommt aus der Diözese El Obeid. Und er hat uns auch immer wieder auf diese Schwester Bakita hingewiesen. Er hat sogar seinen Bischofssitz, den er ins Exil verlegen musste, und zwar nach Nairobi in Kenia, hat er nach dieser heiligen Schwester Bakita benannt. Also ich bin öfter schon im Schwester Bakita Haus gewesen in Nairobi und mir ist der Name also sehr vertraut. Bischof Gassis ist immer noch aktiv, er ist kein sehr junger Bischof mehr, aber er reist sehr häufig in sein Heimatland, in den Sudan, und er ist einer derjenigen, der bereits vor 25 Jahren immer wieder auf die Sklaverei in seiner Heimat hingewiesen hat.
Sklaverei in seiner Heimat, heute in unserer Zeit auch noch. Man kann sich kaum vorstellen, dass es solche Geschichten wie die von Josephine Bakita auch zu unserer Zeit noch geben kann. Im Sudan gibt es das, also Leibeigene, die schwer schuften müssen und zum Lohn dafür auch noch misshandelt werden oft. Wie kommt es dazu?
Ja, und zwar in erheblichem Ausmaß. Also es sind nicht nur Einzelfälle, sondern es geht hier um über 100.000 Menschen, die versklavt wurden und von denen immer noch viele in der Sklaverei leben. Natürlich viele der Sklaven, die im Nordsudan arbeiten und, wie Sie sagen, schuften müssen, haben Kinder, oft Kinder von ihren Besitzern. Und diese Kinder werden dann auch wieder als Sklaven festgehalten. Natürlich, sie leben bei ihren Eltern. Und wenn wir von der CSI in den Südsudan reisen, um die Sklaven in Empfang zu nehmen, die zurückkommen aufgrund unserer Arbeit, dann sind häufig Mütter mit kleinen Kindern dabei. Und man sieht auch, diese Kinder haben oft arabisches Blut. Sie sind etwas hellhäutiger als die Sudanesen. Und viele der Zurückkehrenden sprechen auch Arabisch, sowohl die Kinder als auch die Mütter. Sie durften nämlich während der Zeit ihrer Gefangenschaft noch nicht einmal ihre eigene Sprache sprechen. Ja, es geht sogar so weit, dass die Mütter ihre Namen ändern mussten in islamische Namen. Also aus einer Abuk zum Beispiel wird dann eine Hamida, das haben wir oft erlebt. Und auch die Kinder haben sehr häufig islamische Namen, die ihnen die Mütter gar nicht gegeben haben, sondern die der Sklavenmeister verlangt hat. Und so bekommen wir also Anschauungsunterricht in das Leben dieser Menschen praktisch alle 2 Monate, nämlich immer dann, wenn wir in dieses Land fahren, um Sklaven in Empfang zu nehmen, zuletzt im Februar.
Sie haben, Herr Wiebeck, da jetzt das Panorama schon ganz weit aufgemacht. Da sind ganz viele Stichworte gefallen von dem, was uns in dieser Sendung beschäftigen wird. Ich fange mal an bei Südsudan. Wir müssen vielleicht einmal kurz die Lage einordnen. Nicht jeder verfolgt ja die Nachrichten aus dem Sudan jeden Tag. Also kurz zusammengefasst, der Sudan liegt im Nordosten Afrikas. Das ist südlich von Ägypten ungefähr und grenzt an viele andere afrikanische Staaten. Er ist ein relativ großer Staat, etwa 5-mal so groß wie Deutschland. Eigentlich von den Bodenschätzen her ein sehr reiches Land. Also es gibt zum Beispiel Erdöl, aber auch Gold, Uran und Marmor. Und dennoch ist der Sudan eines der ärmsten Länder Afrikas. Und das hängt auch wieder damit hängt die Armut zusammen. Es gab immer wieder bewaffnete Konflikte im Land. Politisch hat sich der Sudan in den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts von der kolonialen Macht England befreit. Aber zur Ruhe gekommen ist das Land dadurch leider nicht. Es hat lange Bürgerkriege gegeben und dann vor knapp 3 Jahren hat sich der Südsudan vom Norden, vom jetzigen Sudan, also was wir jetzt den Sudan nennen, abgespalten. Die Ursache für diese ganzen Auseinandersetzungen ist vor allem ein sehr kontrastreiches Völkergemisch in der Region. Vielleicht, Sie haben schon gesagt, arabisch, schwarzafrikanisch. Was kommt da alles zusammen, Herr Wiebeck?
Ja, Frau Fröhlich, jetzt haben Sie den Bogen natürlich noch viel weiter gespannt und ausgespannt. Jetzt will ich versuchen, das in wenige Worte zu fassen. Es war bereits so, dass bei der Unabhängigkeit des Landes, 1955 war das ungefähr, 54, 55, dass bereits also damals die Frage der Teilung des Sudan auf der Tagesordnung stand, und zwar wollten die Menschen im Süden dieses großen Landes, Sie haben richtig gesagt, es ist ein sehr großes Land, das größte Land in Afrika sogar von der Bodenfläche her, die Menschen, die im Süden des Landes wohnten, wollten auf gar keinen Fall zusammen mit den Menschen im Norden in ein Land hineingepresst werden. Und es war damals ja auch kein Land, es war eine Kolonie, es war ein Kondominium aus englischer und ägyptischer Herrschaft, also beide Länder haben da mitregiert. Und so mussten die Menschen also mit gegen ihren Willen in einem einzigen Land, das dann unabhängig wurde, zusammenleben. Das war deswegen so schwierig und so umstritten, weil der Norden des Sudan von Arabern und von Muslimen bewohnt war, während im Süden des Landes, dank dem Einsatz der British Mission Society und auch der katholischen Kirche, eine große christliche Gemeinschaft sich entwickelt hatte.
Also da war vorher kein Islam, sondern das waren so Naturreligionen in der Region, nicht so. Das heißt, da prallt auch dieses schwarzafrikanische, ursprünglich von Naturreligionen geprägte, dann aber von der christlichen Mission auch stark beeinflusste, diese Völkergruppe auf die eben aus dem Norden vom Arabischen beeinflusste.
Genau so war es. Und der Norden des Sudan hat sofort nach der Unabhängigkeit verlangt und bereits vor der Unabhängigkeit, dass das islamische Recht, die Scharia, im ganzen Land gelten müsste, also natürlich auch im Süden. Und aus diesem Grunde haben die Menschen im Süden gesagt, wir wollen auf gar keinen Fall unter der Scharia leben, denn das würde für uns bedeuten, dass wir keine Gottesdienste mehr feiern können, dass wir als Christen Menschen zweiter Klasse werden, dass Gesetze über uns gestülpt werden, die uns das Gebet, die uns die Religion als solche verbieten werden und die uns zu Ungläubigen macht. Wir wollen nicht unter der Scharia leben. Und aus diesem Grunde haben sie gesagt, wir möchten einen eigenen Staat haben. Aber die Engländer haben damals nicht auf das gehört, auf diese Stimmen, sondern haben gesagt, nein, ein starker Staat ist der gesamte Sudan. Das gibt einen Erfolg. Wir dürfen das Land jetzt nicht teilen. Wir entlassen es zusammen mit dem christlichen Süden in die Unabhängigkeit. Und es hat eben sofort vom Tage X, bereits sogar einige Monate vor der Unabhängigkeitserklärung, hat es bereits begonnen mit einem Bürgerkrieg zwischen dem Norden und dem Süden, wobei der Süden sollte mit Gewalt islamisiert werden.
Das ist dann die Folge gewesen davon, dass man das einfach sich selbst überlassen hat, das Land dann. Das ist ja auch im Sudan, schien es mir zumindest so, wenn ich mich an die Nachrichten erinnere, die ich da in den 90er Jahren damals noch verfolgt hatte, doch ein sehr brutales Vorgehen dieser Strömung des Islam zu sein. Es gibt ja andere Regionen, da leben die Christen mit Muslimen, haben sie zumindest sehr lange in Frieden nebeneinander erlebt. Das ging eigentlich eine ganze Zeit lang auch gut. Im Sudan weiß ich von Geschichten wie Kreuzigungen und so weiter, also wirklich ganz fürchterliche Geschichten.
Ja, also im Sudan kam es sofort zu einem sehr, sehr verlustreichen Bürgerkrieg. Die Menschen im Süden haben sich dann auch versucht zu organisieren. Sie haben also dann eine Widerstandsgruppe gebildet, die hieß damals Anyanya 1. Und der Kampf ging dann also ab der Unabhängigkeit bis zum Jahr 1972 ununterbrochen weiter. Es sind bei diesen Kämpfen etwa 500.000 Menschen vorwiegend im Süden ums Leben gekommen. Und dann gab es 1972 ein Friedensabkommen, das sogenannte Addis Abeba-Abkommen. Und da haben die Kämpfe dann vorübergehend aufgehört. Aber das Abkommen hat eben leider nur 10 Jahre lang gehalten. Auch das ist wieder ein islamischer Kriegsgrundsatz, dass wenn man ein Abkommen mit den Ungläubigen, mit den Christen in dem Fall schließt, dass man spätestens nach 10 Jahren diesen Waffenstillstand wieder aufheben muss und weiterkämpfen muss. Das sind die sogenannten islamischen Hudud-Gesetze, die das verlangen. Und eben hat es aus diesem Grunde dann 1982 ein Wiederaufflammen des Krieges gegeben. Der wurde dann 1989 deutlich verschärft mit der Machtergreifung des immer noch regierenden Herrn Omar Bashir, der an der Macht ist, der von der internationalen Gemeinschaft als ein Völkermörder angesehen wird und auch als solcher verurteilt wird, der aber immer noch in Khartoum an der Macht ist und der damals 1989 einen sogenannten Heiligen Krieg gegen den Süden erklärt hat und der damit dann die Sklavenjagden in dem südlichen Teil des Sudan erst richtig angefeuert hat. Denn in einem sogenannten heiligen islamischen Krieg ist die Sklavennahme erlaubt. Es ist von den islamischen Gesetzen her kein Verbrechen, sondern es ist eine erlaubte, gestattete und sogar geforderte Handlung, die Christen und Nichtmuslime zu unterwerfen.
Der Süden hat sich dann abgespalten am Ende nach vielen Jahren des Bürgerkrieges. Noch gar nicht so lange her. Soweit ich weiß, ist der Südsudan der jüngste Staat in der Weltgemeinschaft. Gerade mal 3 Jahre alt ungefähr, ist richtig?
Ja, das stimmt. Er ist im Jahr 2011, im Juli 2011, ist der Sudan nach einer Volksbefragung, bei der sich 98% der Menschen für die Abtrennung entschieden haben. Übrigens, der Prozentsatz wäre vor 60, 70 Jahren bei der Unabhängigkeit ähnlich gewesen. Und das wurde anerkannt von der internationalen Völkergemeinschaft. Und der Südsudan ist im Juli 2011 ein unabhängiger Staat mit Sitz und Stimme bei der UNO geworden.
Auf der anderen Seite ist es ja so, man könnte ja gehofft haben, dass es danach ruhig wird, aber soweit ich weiß, hat sowohl die Regierung im Sudan Probleme mit Rebellengruppen und im Südsudan ist es ähnlich so, dass sich da Rebellengruppen gebildet haben, die auch da wieder um die Macht kämpfen, weil es auch da wieder verschiedene Bevölkerungsgruppen gibt, die gegeneinander stehen.
Ja, also zunächst ging die Unabhängigkeit des Südsudan ohne Probleme über die Bühne. Wir von CSI waren auch eingeladen. Wir waren also in Juba bei diesem wichtigen Fest. Und an dem Fest gab es noch keinerlei Anzeichen, dass es später wieder zu Unruhen kommen könnte. jetzt die letzten Informationen ja seit Mitte Dezember letzten Jahres sind so, dass es einen Machtkampf gibt zwischen dem derzeitigen Präsidenten, und das ist der Mann, der auch schon zur Unabhängigkeit vor 3 Jahren Präsident war, der Salva Kiir Mayardit, und seinem Vizepräsidenten Riek Machar. Das ist ein Nuer, während Salva Kiir ein Dinka ist. Und diese beiden Männer versuchen jetzt gegenseitig, sich also von den jeweils anderen von der Macht abzubringen. Es hat Salva Kiir bereits im letzten Jahr seinen Vizepräsidenten Riek Machar entlassen. Und der hat dann in der Zwischenzeit seine eigenen Truppen, die eben aus der Bevölkerungsgruppe der Nuer stammen, zusammengetrommelt und hat dann am 15. Dezember versucht, Salva Kiir in Juba in Bedrängnis zu bringen, und er versucht es bis heute. Allerdings sind diese Kämpfe, die also reine Machtkämpfe sind, im Moment auf ein sehr kleines Gebiet im Südsudan beschränkt. Man kann sich das also, man darf sich das nicht so vorstellen, dass jetzt der ganze Südsudan wieder von einem Krieg erschüttert wird, sondern es sind im Wesentlichen 3 Provinzen, die betroffen sind, und die Kämpfe sind auch lokal sehr, sehr eingeschränkt. Es geht also vor allem um einige Städte, um die Städte zum Beispiel Benziu und Malakal und auch Boa. In diesen 3 Städten wird gekämpft, aus diesen 3 Städten werden Menschen vertrieben, aber das überaus größte Gebiet des Südsudan, ich würde sagen mehr als 90% des neuen unabhängigen Staates, sind von diesen Kämpfen nicht betroffen. Auch das Gebiet, in dem wir Sklaven befreien, das nördliche Bahr el Ghazal, ist überhaupt nicht betroffen. Es liegt natürlich auch daran, dass dort eine homogene Dinka-Gemeinschaft lebt. Also Dinka ist einer der Stämme im Südsudan, und die sind also untereinander nicht verstritten. Unsere Arbeit geht planmäßig weiter. Wir haben gerade im Februar wieder ein Team im Südsudan gehabt. Die kamen Anfang März zurück und haben berichtet, dass in dem Gebiet des Bahr el Ghazal, was alleine schon wieder größer ist als Deutschland, dass dort völlige Ruhe herrscht.
Das heißt, man hat zwar auf der einen Seite dieses leider für Afrika typische Phänomen, dass eben Bevölkerungsgruppen gegeneinander stehen und versuchen, die Macht zu halten oder an sich zu reißen, je nachdem, auf welcher Seite sie stehen. Wir haben eine große Mehrheit von Dinka und verschiedene Minderheiten, Nuer, Schillig und andere, die sich zusammengetan haben. Ja, das gibt es, aber Sie sagen da eben in den großen Gebieten des Südsudan, wo die Dinka eben eine relativ homogene Bevölkerungsgruppe bilden, da ist im Moment Ruhe.
Da ist völlige Ruhe, und natürlich sollte uns das nicht von unserem Thema ablenken, denn unser Thema ist die Sklaverei. Es sind immer noch Zehntausende von Menschen im Nordsudan, die festgehalten worden sind. Darunter sind Dinka, Nuer und auch Schilluk. Also das sind verschiedene Stämme, die da betroffen sind von dieser Sklaverei. Und diese Arbeit möchte CSI weiterführen, bis der letzte Sklave herausgekommen ist. Wir machen das jetzt seit 1995, also nächstes Jahr 20 Jahre lang. Und wir haben also den Grundsatz, dass wir so lange in dieses Land reisen werden, ganz egal wie die Rahmenbedingungen sind, bis der letzte Sklave zurückgekommen ist und die letzte Sklavin und auch die Kinder.
Kurz noch ein ganz kleiner Seitenschlenker. Sie haben gerade Kinder gesagt. Es gibt ja auch immer wieder Meldungen, dass in den letzten Monaten, Jahren diese instabile Situation von Rebellengruppen ausgenutzt werden, wie zum Beispiel auch dieser Lord's Resistance Army, die ist aus Uganda kommend, gilt als die brutalste Rebellengruppe der Welt, ist so eine Art, ich würde mal sagen, christliche Sekte. Die haben ja auch die viele Formen von Sklaverei, Kindersoldaten und so weiter. Ist das auch ein wirkliches Problem oder hält sich das noch im Grenzen im Sudan?
Ja, das ist ein weiteres Problem. Es ist schon so, dass dieser junge Staat, der jetzt noch nicht einmal 3 Jahre alt ist, mit sehr, sehr vielen Problemen konfrontiert ist. Und Sie müssen sich auch vorstellen, im Grunde gibt es ja im Lande nur sehr wenige ausgebildete Menschen, die jetzt in der Lage wären, hier gleich ein funktionierendes Staatswesen auf die Beine zu stellen. Das ist gar nicht möglich. Die Nachbarstaaten, vor allem natürlich der große Sudan im Norden, aber dann auch andere Länder sind interessiert an einer Destabilisierung. Vor allem sind es natürlich Rebellengruppen, die aktiv werden und die hoffen, einen Teil vom Kuchen des Südsudan sich abzuschneiden. Es ist eben so,
viel Erdöl, muss man dazu sagen.
Im Südsudan gibt es Erdöl. Ja, viel mehr Erdöl als im Nordsudan. Also das Erdöl ist gerade so etwas südlich der neuen Grenze zwischen dem Norden und dem Süden zu finden. Und gut, diese Lord Resistance Army ist eine Gruppe, die hat es möglicherweise nicht nur auf die Bodenschätze abgesehen, sondern es ist im Grunde eine reine Terrorgruppe, die auch Uganda terrorisiert hat, schon seit vielen Jahren. Und die jetzt eben auch von Uganda aus wieder in den Südsudan eindringt, dort Dörfer überfällt, Menschen entführt und tötet. Aber es gibt viele Spieler in diesem ganzen großen neuen Land, die mitreden wollen. Es ist also einmal auch dieser Riek Machar, der die Macht an sich reißen möchte. Es ist aber dann auch der Bashir natürlich, der immer noch einen Krieg führt, vor allem in den Nuba-Bergen und auch in der Region Darfur, die bereits erwähnt wurde. Dann gibt es eine Instabilität an der Grenze zur Zentralafrikanischen Republik, in der auch Kämpfe stattfinden zwischen im Wesentlichen muslimischen und christlichen Bevölkerungsgruppen. Und es wird wohl eine ganze Weile dauern, bis hier eventuell dann doch eine Stabilität eintritt. Ich bin allerdings sehr optimistisch, denn der wichtigste Schritt, und der ist geschehen, ist, dass der Südsudan unabhängig wurde. Und ich bin voller Hoffnung, dass dieses neue Land eines Tages zur vollen Souveränität zu Frieden findet. Aber es wird noch eine Weile dauern. Ein Thema vielleicht auch noch ist die UNO, die im Grunde im Südsudan eine sehr wichtige Rolle spielt, fast schon eine Rolle wie eine Art Zweitregierung und leider nicht immer sehr konstruktiv. Gerade in der letzten Woche ist ein UNO-Konvoi in der Stadt Rumbek untersucht worden von südsudanesischen Soldaten und auf Containern, auf den Lastwagen, die die UNO transportiert hat, wo Lebensmittel drauf stand, waren Waffen drin. So hat also selbst die UNO hier ein Glaubwürdigkeitsproblem. Sie hat statt Lebensmitteln Waffen transportiert. Im Moment wird untersucht, für wen diese Waffen bestimmt waren. Die UNO sagt, es wäre ein bedauerlicher Fehler gewesen und die Waffen wären für ein Truppenkontingent aus Ghana bestimmt gewesen, was im Südsudan Friedensdienste leistet. Die südsudanesische Regierung hat aber festgestellt, dass unter den Waffen auch Landminen waren, also Dinge, die im Grunde strengstens verboten sind, die von kriegsführenden Parteien gar nicht eingesetzt werden dürften und auch nicht von den Ghanäern. Also da sind also riesige Fragezeichen wieder neu entstanden und es sind eben, wie ich gesagt habe, sehr, sehr viele Interessen hier mit im Spiel und man kann nicht immer mit Bestimmtheit sagen, ob alles mit rechten Dingen zugeht.
Man sagt ja auch, Menschenrechts, die Lage in Afrika insgesamt betrachten, sagen, dass es oft den Ländern, die wenig Bodenschätze haben und wenig vorzuweisen, leichter fällt, zum Frieden zu finden, als den Regionen, die mit solchen Bodenschätzen einfach ausgestattet sind und eigentlich diese Vorteile haben sollten, aber die sich für sie dann oft zum Nachteil drehen können. Danke erstmal, Herr Wieberg, für die Einschätzung der Gesamtlage im Sudan. Wir hören jetzt eine kurze Musik und dann sprechen wir mal ganz konkret über Ihr Engagement im Südsudan und im Norden des Sudan, im Endeffekt ja auch, wo Sie sich dafür einsetzen, dass Sklaven, die eben während des Bürgerkrieges noch zwischen Süd- und Nordsudan genommen wurden und im Nordsudan als Leibeigene gehalten werden, wie sie versuchen, die zu befreien und wie sie in vielen Befreiungsaktionen eben schon Tausende von diesen Soldaten Sklaven herausgeholt haben. Das hören wir jetzt gleich, wie das geschieht und wie da ihre Arbeit ist. Das hören wir gleich nach einer kurzen Musik. Rettung von versklavten Menschen im Sudan, das ist das Thema in der Lebenshilfesendung heute bei Radio Horeb. Wir sprechen mit Gunnar Wiebalk. Er ist der deutsche Geschäftsführer von CSI, Christian Solidarity International. Und CSI ist seit vielen Jahren engagiert darin, versklavte Menschen aus dem Norden des Sudan wieder zurückzuführen in ihre Heimat, den Südsudan. Wir haben von Herrn Wiebalk eben im Zuge dieses Abrisses, den wir über die Gesamtsituation im Sudan gemacht haben, gehört, dass viele Zehntausende Sklaven gefangen genommen wurden während des Bürgerkrieges zwischen Süd- und Nordsudan und die bis heute unter ganz schwierigen Lebensumständen im Nordsudan als Leibeigene arbeiten. Die Umstände, unter die sie in die Sklaverei gekommen sind, das sind einfach ganz klassische Kämpfe. Es wurden Dörfer überfallen und die Menschen mitgenommen. Ist das richtig?
Ja, es wurden Dörfer von berittenen Soldaten überfallen, die in riesiger Zahl in die grenznahen Gebiete eingefallen sind und die zunächst einmal vor allem Männer erschossen haben, dann die Frauen und die Kinder umzingelt haben und sie dann auf einen langen Marsch mit in den Nordsudan genommen haben. Auch die Ernte und auch das Vieh wurde mitgenommen und Dinge, die sie dann nicht mehr tragen konnten, die wurden einfach angezündet. Also meistens blieb ein verkohltes, zerstörtes Dorf zurück und ich selbst habe Dutzende von solchen Dörfern gesehen, viele unmittelbar nach den Angriffen. Ich erinnere mich zum Beispiel an einen Angriff im Februar 1999 auf die große Marktstadt Warawa, wo alles verbrannt war und wo zum Teil die Hütten noch rauchten, als wir dort ankamen und wo einige Überlebende uns dann berichtet haben, was geschehen war. Aus dieser Stadt Warawa wurden damals mehrere hundert Frauen und Kinder auf einen Schlag entführt.
Und also Frauen und Kinder, das heißt, die Männer wurden umgebracht, die Frauen und Kinder mitgenommen?
Ja, die Männer wurden in der Regel erschossen sofort. Manchmal haben die Sklavenräuber Männer auch gezwungen, die Beute zu tragen. Also zum Beispiel Mais oder Hirsegetreide. Und als sie dann an die Grenze kamen zum Nordsudan, wurden diese Träger auch erschossen. Sie wurden also nur so lange benutzt, wie sie eben nützlich waren. Die Philosophie dahinter war, dass Männer im Grunde keine guten Sklaven abgeben. Sie sind aufsässig. Sie sind auch körperlich in der Lage, sich manchmal auf einen Streit mit dem Sklavenhalter einzulassen und vielleicht sogar ihn umzubringen. Und deswegen machen Männer keine guten Sklaven und wurden in der Regel erschossen. Es geht also vor allem um Frauen und Kinder, die versklavt sind.
Wie wurden diese Sklaven dann eingesetzt oder wie werden sie eingesetzt? Das geht schon wieder bis heute.
Ja, also man kann es nicht vergleichen mit der Sklaverei, die in den USA stattgefunden hat. Die Sklaven im Nordsudan, die aus dem Süden kamen, sind im Grunde kein wirtschaftlicher Faktor gewesen. Und das war auch gar nicht die Absicht der Angreifer, sondern es war einfach so, man hat diese Sklaven als Ungläubige angesehen. Man wollte sie als eine Art Trophäe mitnehmen in den Norden und wollte natürlich sie dazu einsetzen, um sich selbst ein etwas bequemeres Leben zu machen. Also ausgebildete Menschen sind das nicht, sondern man hat sie dann eingesetzt, um Vieh zu hüten, um bei der Ernte zu helfen. Oft wurden die Frauen auch zwangsweise verheiratet mit ihren Besitzern. Die Kinder kamen in Koranschulen, wurden dann, wenn sie älter wurden, manchmal mitgenommen auf neue Raubzüge, weil sie Ortskenntnisse hatten und die Angreifer führen konnten. Es ging also nicht um ein Sklavendasein im industriellen Ausmaß, sondern mehr oder weniger um die Erniedrigung, um die Demütigung und um eine Art Trophäendasein für die Angreifer.
Und wirtschaftlicher Faktor deshalb nicht, also es sind doch große Mengen eigentlich, müsste man da ja auch einen Wirtschaftsfaktor hintersehen können.
Ja, nur es ist nicht so, dass diese Leute irgendwelche Fertigkeiten hätten, die dann industriell umgesetzt werden können. Sie können also bei der Ernte mithelfen, sie können Wasser tragen, sie können Vieh hüten, sie können die Kinder des Sklavenhalters betreuen, solche Arbeiten. Es geht mehr oder weniger um die Bequemlichkeit, die man eben durch den Besitz eines Sklaven hat. Und es geht auch darum, dass man seine eigene Bevölkerung oben im Norden des Sudan dann eben davon in Kenntnis setzt, wie man mit Ungläubigen umzugehen hat und dass sie nichts wert sind. Und so hat man also die Sklaven oft misshandelt. Man hat sie als Sexobjekte missbraucht. Man hat Kinder an den Beinen aufgehängt, versklavte Kinder, und hat sie geschlagen. Man hat Leute als Experimentiermasse verwendet. Man hat ihnen die Augen ausgestochen. Man hat ihnen die Arme abgehackt bei kleinen Vergehen oder wenn sie einmal eine Ziege verloren haben beim Hüten. Man hat sich einen Spaß draus gemacht, die Menschen zu quälen. Und das in tausend- und zehntausendfachem Ausmaß. Also wir haben so viele Menschen interviewt, die entweder selbst erlebt haben, wie sie gequält und gefoltert wurden von ihren Besitzern, oder sie haben uns erzählt, dass ihre Bekannten oder Verwandten zu Tode kamen im Nordsudan aus oft völlig nichtigen Gründen und offenbar nur zum Zeitvertreib und zur Unterhaltung ihrer Besitzer.
Sie haben gesagt, Sie haben viele Menschen interviewt. Vielleicht können Sie mal ein Beispiel erzählen, das typisch ist.
Ja, ein Beispiel war ein Junge mit dem Namen Kehr, den wir vor 4 Jahren, das war also 2010, unter den Freigelassenen entdeckt haben. Und er war blind, er war erblindet. Und so habe ich ihn natürlich gefragt, wie das passiert ist. Und er sagte mir, sein Besitzer hätte ihn, und dieser Junge ist also etwa 14 Jahre alt gewesen, er ist heute 18, er sagte, sein Besitzer hätte ihn gezwungen, Hibiskusblüten zu sammeln und in einem Sack zu verstauen. Und diesen Sack voller Blüten hat er dann im Regen stehen lassen, aus Versehen. Oder es hat eben in der Nacht, hat es Niederschlag gehabt, da die Blüten waren verdorben. Und der Besitzer geriet darüber in so große Wut, dass er diesen Jungen an den Beinen an einem Baum aufgehängt hat, mit dem Kopf nach unten. Und er hat unter dem Jungen ein Feuer entfacht. Und dieser Junge ist dann durch den Rauch von dem Feuer erblindet. Und er hat sogar noch Pfeffer oder eine pfefferartige Substanz dem Jungen in die Augen geworfen, und der hat sich die Augen dann in dem Rauch und wegen dem Pfeffer wie wahnsinnig gerieben, und viele Leute standen herum und haben sich halb tot gelacht über diesen armen kleinen Jungen, und schließlich wurde er dann also abgehängt und war blind.
Ach, ja.
Und er kam zurück, und wir haben es in der Zwischenzeit geschafft, diesem Jungen einen Pass zu verschaffen. Er lebt heute in den USA. Er spricht mittlerweile fließend Englisch. Und er kann sogar auch ein Telefon und einen Computer bedienen. Er kann nämlich mittlerweile die Braille-Blindenschrift. Und ich unterhalte mich regelmäßig mit ihm. Dieser Junge lebt in New York und möchte sogar jetzt ein Studium beginnen. Er hat also er macht im Moment seine Schulbildung. Und das ist also eine der Erfolgsstorys auch unserer Arbeit, dass man so einen Menschen, der im Grunde dessen Leben beendet war, dass wir dem zu einer völlig neuen Perspektive verhelfen können. Und das ist jetzt nur ein Fall von sehr vielen, über die ich Ihnen berichten könnte.
Also ein Beispielfall, der wirklich schockierend ist, aber dann durch ihr Engagement doch zu einer neuen Zukunft für dieses Kind geführt hat. Vielleicht bevor Sie uns erklären, wie Sie diesen Menschen helfen, wie Sie die zurückholen, noch die kurze Frage. Ich meine, wenn man so unter Druck gerät, dann ist es naheliegend, dass die Versuchung groß ist, dann zum Islam zu konvertieren, in der Hoffnung, dass dann die Misshandlungen geringer werden, wenn dort eben vor Ort Menschen sind, die eben ein solches Bild von ihrem Glauben haben und dann eben sagen, wer zu uns dazugehört, dem geht's besser.
Ja, das ist auf jeden Fall so. Fast alle der versklavten Menschen werden mit Gewalt zum Islam gezwungen. Die Frauen werden ganz drastisch behandelt, die werden nämlich beschnitten. Und nachdem sie das über sich ergehen lassen müssen, eine Behandlung, die im Südsudan vollständig unbekannt ist, für Frauen, dann meinen sie tatsächlich, sie seien jetzt etwas anderes und sie seien keine Christinnen mehr, sondern man hätte ihnen etwas angetan, das sie zu einer völlig neuen Kreatur gemacht hat. Also diese Beschneidung ist so ziemlich das Allerschlimmste, aber leider auch das am weitesten verbreitete Instrument, mit denen die Sklaven gedemütigt und umgedreht werden. Und sie müssen sich natürlich auch verschleiern, diese Frauen. Sie werden dann missbraucht, misshandelt. Ihre Kinder dürfen sich mit ihnen nicht mehr in der Heimatsprache unterhalten. Die Kinder, wie ich gesagt habe, bekommen islamische Namen, werden dann auch oft von den Besitzern einfach weggenommen. Oder noch schlimmer, sie werden umgebracht vor den Augen der Mütter. Auch das ist wiederholt vorgekommen. Wir haben so viele Zeugnisse davon. Ja, also diese Menschen, die im Nordsudan versklavt werden, die sind also wirklich mit massivsten Mitteln von ihrem Glauben abgebracht worden, hin zu einem neuen Glauben. Und wir sehen das auch, wenn sie dann zurückkommen. Manche sind völlig eingeschüchtert, obwohl sie in der Freiheit sind, obwohl wir ihnen sagen, sie sind jetzt wieder in ihrer Heimat, sie dürfen nach Hause gehen, sie werden nicht mehr geschlagen. Trotzdem haben sie noch Angst, behalten ihren Schleier auf. Sie trauen sich nicht, mit uns zusammen zu essen, denn man hat ihnen erzählt, wenn man mit Ungläubigen zusammen in eine Schüssel hineinfasst, dann ist das vergiftet, das Essen. Man dürfte das nicht. Manche haben sogar in der Gefangenschaft lesen gelernt, und zwar den Koran. Sie haben den Koran, sie bringen den Koran mit. Es gibt sogar Fälle, wo Leute wieder zurück möchten, wenn sie hören, dass es im Südsudan nur sehr wenige oder überhaupt keine Moscheen gibt. Also in dem Gebiet, in dem wir die Sklaven empfangen, gibt es praktisch keine einzige Moschee. Und wir haben es sogar erlebt, dass also einige der männlichen Sklaven wieder zurück wollten, dahin, wo es Moscheen gibt. Denn sie sagten, wenn wir nicht regelmäßig beten, werden wir totgeschlagen.
Das heißt, sind schwere traumatische Erfahrungen. Da können wir vielleicht gleich auch noch kurz drüber sprechen, wie Sie damit umgehen, dass die Menschen dann wieder wirklich, ich meine, eine Sache ist es, frei zu sein von Fesseln und einem Sklavenbesitzer, und auf der anderen Seite ist es etwas ganz anderes, wieder innerlich frei zu werden. Kommen wir aber zunächst mal dazu, Sie haben schon viele tausend Sklaven aus dem Norden des Sudan zurückgeholt. Wie geschieht denn diese Befreiung?
Ja, also die Befreiung ist nicht eine Erfindung der CSI, sondern die Befreiung von Sklaven hat es bereits Jahre, viele Jahre vor unserem Erscheinen in dieser Gegend gegeben. Und wir haben eigentlich nur ein vorhandenes System, mit dem die Einheimischen bereits ihre Verwandten wieder zurückgeholt haben, haben wir gestärkt, finanziert und ausgeweitet. Wir haben im Jahr 1995 zum ersten Mal erfahren, dass es die Möglichkeit gibt, versklavte Menschen wieder zurückzubekommen. Damals ging das durch Tausch. Es wurden also Kühe in den Nordsudan getrieben, und im Austausch für diese Kühe oder auch große Ziegenherden kamen dann bestimmte Versklavte wieder zurück. Wir haben damals einen dieser arabischen Händler, die das möglich gemacht haben, getroffen und haben uns mit ihm unterhalten und wollten wissen, ob man das in viel größerem Maßstab machen könnte. Das, nachdem wir dann erfahren haben, wie groß das Problem eigentlich ist, dass es eben mehrere hunderttausend Menschen waren, die bereits in den Norden geführt wurden. Und dieser Araber sagte uns, dass das sehr wohl möglich sei, dass er sein Netzwerk deutlich ausweiten könnte, wenn wir die Mittel dafür bereitstellen, natürlich kostet es auch für diesen arabischen Händler etwas, Sklaven ihren Besitzern abzukaufen und zurückzubringen. Und die ganze Logistik der Rückführung ist auch recht kompliziert, denn es sind mehrere hundert Kilometer, die es da zurückzulegen gibt. Das haben wir dann finanziell möglich gemacht in einem Einsatz, der seit 20 Jahren läuft, und haben mittlerweile weit über 100.000 Sklaven zurückgekauft, wenn Sie so wollen, zu einem Preis, der ungefähr bei 50 Euro liegt pro Mensch, pro Kind, pro Frau.
Ich meine, da könnte man sagen, hat das nicht auch die Schattenseite, dass es sich dann für die Sklavenhändler lohnt, diese Sklaven zu halten, weil sie dann dafür Geld kriegen?
Das ist immer wieder gesagt worden, das ist aber nicht der Fall, denn man hätte ja dann erwartet, dass aufgrund unserer Arbeit immer neue Sklavenjagden stattfinden und das Ganze zu einem Art Kreislauf wird. Es ist aber genau das Gegenteil eingetreten. Die Regierung im Sudan, in Khartoum, kam erheblich politisch unter Druck, nachdem der Skandal der Sklaverei durch die CSI veröffentlicht wurde. Und wir haben dafür gesorgt, dass Journalisten aus aller Welt mitkommen und bei diesen Rückführaktionen und Freilassungen dabei sind. Vor allem haben wir schwarze Journalisten aus den USA eingeladen, also Nachfahren von Sklaven, die selber ein persönliches Interesse daran hatten, dass diese Institution gebrandmarkt und beendet wird im Sudan. Und das hat dann dazu geführt, dass die Regierung immer weniger Sklavenjagden veranstaltet hat. Und wir waren immer sofort vor Ort. Wenn irgendwo eine neue Sklavenjagd war, waren wir durch unsere Vertreter im Südsudan oder auch persönlich, auch ich selber, wenige Tage später immer da und haben die Überlebenden interviewt, zusammen mit Journalisten. Und wir haben dafür gesorgt, dass dieser Skandal in aller Welt bekannt wird. Und dann im Jahr 2003 hat die Regierung im Nordsudan die Sklavenjagden vollständig eingestellt. Also es ist genau das Gegenteil von dem passiert, was Ihre Frage jetzt vielleicht vermittelt. Die Sklavenjagden wurden nicht etwa gefördert, sondern sie wurden durch unsere Aufklärungsarbeit und dadurch, dass die Wahrheit ans Tageslicht gekommen ist, wurde sie beendet.
Das heißt, Sie haben auf doppelter Seite, also mit zwei Standbeinen gearbeitet. Auf der einen Seite der Freikauf, auf der anderen Seite die Öffentlichkeitsarbeit, die verhindert hat, dass das wirklich zu einem blühenden Markt werden konnte. Vielleicht noch die Frage, Sie sagen, das ist kompliziert von der Logistik her. Es gibt ja auch inzwischen die zwei Staaten, Nordsudan, Südsudan. Und das Ganze wird von einem muslimischen Händler vorwiegend durchgeführt, die ganze Logistik eben des Freikaufs und des Zurückführens. Da stellt man sich vor, dass das für diese Leute auch risikoreich ist.
Das ist außerordentlich gefährlich. Und die Menschen, die uns dabei helfen, also diese Araber, sind natürlich nicht die Sklavenjäger, sondern die sind Feinde dieser Sklavenjäger. Und auch sie waren bis vor wenigen Jahren extrem verhasst bei der Regierung des Nordsudan. Es sind einige von unseren Freunden, die ich persönlich kannte, zu Schaden gekommen, auch ums Leben gekommen. Und dann ist es natürlich auch ein sehr gefährliches Unterfangen, eine große Gruppe von Menschen aus dem Norden in den Süden zu führen. Man muss das unter strengen Geheimhaltungsvorkehrungen machen. Man muss den Menschen unterwegs auch Wasserstellen anbieten können. Man muss sie ernähren unterwegs. Man muss, wenn immer möglich, auch Leute, die kaum mehr mitlaufen können, denen muss man dann doch noch dabei helfen, in den Südsudan zu kommen. Allerdings ist es wiederholt vorgekommen. Wir haben das immer wieder gehört von unseren Rückführern, dass einige diesen Rückmarsch über mehrere hundert Kilometer leider nicht überlebt haben. Kann man sich leicht vorstellen, wenn man sieht, in welcher Verfassung die Menschen im Süden dann ankommen. Und sie waren eben auch bereits im Nordsudan nicht etwa gut ernährt und für einen langen Marsch vorbereitet, sondern sie wurden ja eben geschlagen. Einige haben Bruchverletzungen, die schlecht verheilt sind. Andere haben jahrelang unter Malaria gelitten. Kleine Kinder waren unterernährt. Mütter haben oft mehrere Kinder tragen müssen. Es war also ein ganz schlimmer Anblick, immer wieder diese Menschen zu sehen. Viele liefen barfuß, sie hatten keine Schuhe an den Füßen und das bei einem Gebiet, wo es sehr viele Dornen auf dem Boden gibt. Sie hatten also blutende Füße, sie hatten Verletzungen, sie waren ausgehungert, sie waren ausgetrocknet. Es ist also ein Marsch von Menschen gewesen, der also beinahe schon an biblische Dimensionen heranreicht.
Wenn ich das so vor Augen habe, mir vorstelle, dann denke ich mir, das ist eigentlich der Stoff für einen höchst dramatischen Film. Das, was Sie da berichten, eben versklavte Menschen, die von fanatischen Islamisten gehalten werden, die dann von einem wiederum muslimischen Händler und seinen Mitarbeitern befreit werden, im Namen eben in Zusammenarbeit mit einer christlichen Organisation und wieder in ihre Heimat zurückgeführt werden. Also eine wirklich sehr auch wirklich dramatische Geschichte, hinter der ganz viele Einzelschicksale stecken. Ich denke, wir können an der Stelle eine Pause nochmal machen und dann hinterher noch darüber sprechen, was mit diesen Sklaven geschieht, wenn sie wieder in ihre Heimat zurückgekehrt sind. Sie sind vor vielen Jahren geraubt worden, manche vor über 20 Jahren, von Banden, die in den Süden des Sudan geritten sind auf Pferden, Dörfer überfallen haben. Sie haben gesehen, wie ihre Männer, ihre Söhne erschossen wurden. Sie sind zu langen Fußmärschen gezwungen worden, wurden im Norden des Sudan verkauft mit ihren Kindern. Wenn sie Glück hatten, konnten sie zusammenbleiben. Wenn sie Pech hatten, wurden sie auseinandergerissen. Sie wurden misshandelt, zur Arbeit gezwungen, zwangsislamisiert. Das alles ist den Sklaven, ja, das haben die Sklaven erlebt, die Sie, Herr Wiebalk, von CSI zu befreien versuchen, aus dem Nordsudan wieder in ihre Heimat Südsudan zurückzuführen. Das sind Menschen, die von sehr fanatischen Besitzern teilweise auch richtig indoktriniert wurden, die schwer traumatisiert wurden durch das, was sie erlebt haben. Sie haben da ja ein wirklich auch sehr bewegendes, berührendes Beispiel erzählt von einem Jungen, der erblindet ist durch die Misshandlungen. Wie können Sie diese Menschen eigentlich wieder in ein normales Leben zurückführen?
Ja, das ist eine gute Frage, Frau Fröhlich. Das ist natürlich etwas, was die CSI als Organisation mit Sitz in Deutschland, in der Schweiz, in anderen Ländern nicht vollumfänglich leisten kann. Das müssen die Einheimischen, die Angehörigen, die Dorfbewohner, die früheren Nachbarn, die Bekannten und eben auch die Stammesangehörigen selber besorgen. Die Wiedereingliederung dieser traumatisierten und oft islamisierten Menschen. Sicherlich, es gibt im Südsudan keine einzige psychologische Beratungsstelle, wie das bei uns dann mit Sicherheit notwendig würde und auch sicherlich gemacht würde für Menschen, die aus der Sklaverei zurückkommen, die so etwas erlebt haben. Aber ich habe doch den Eindruck, dass die Menschen im Südsudan sehr wohl in der Lage sind, auch schwer traumatisierte Menschen, Frauen, die mit Kindern ihrer arabischen Folterer zurückkommen, diese Menschen wieder in der Dorfgemeinschaft aufzunehmen und auch wieder zu einem normalen Leben zu verhelfen. Das erleben wir eigentlich doch immer wieder, dass das möglich ist. Wir haben also zum Beispiel, ein Beispiel: vor 4 Jahren kam ein Sklave zurück und wir haben ihn jetzt im Februar wieder getroffen und er ist jetzt Leiter einer Kirchengemeinschaft in einem der Dörfer. Er hat also unter seiner Gemeinde, ungefähr 700 Personen, hat er 57 ehemalige von uns befreite Sklaven, die er mit dem Wort Gottes jetzt versorgt, denen er das Evangelium predigt. Und seine Kirche ist also voll und das Sonntag für Sonntag. Und wir durften das selber miterleben. Das ist natürlich jetzt vielleicht eine Ausnahme, dass ein ehemaliger Sklave ein Pfarrer wird. Aber wir erleben auch andere Dinge, wo man sagen muss, die Rückführung hat dazu geführt, dass Menschen sich wieder einordnen in die Dorfgemeinschaft. Ein Vater hat seinen Sohn zurückbekommen. Der Sohn war etwa 14 Jahre alt. Er war nicht so wie Kehr, schwer behindert. Der Vater sagte, Halleluja, mein Sohn ist aus dem Grab wieder auferstanden. Und er als Vater wird dafür sorgen, dass dieses Kind sich jetzt im Südsudan normal weiterentwickeln kann, trotz all dieser entsetzlichen Erlebnisse, die das Kind also durchgemacht hat.
Wahrscheinlich ein langer Weg wieder in die Normalität zurück. Wir haben eine Hörerin, die uns angerufen hat aus Ankum. Frau Fächler, ich grüße Sie.
Ja, grüß Gott, Frau Fröhlich. Grüß Gott, Herr Wiegand. Es war so schrecklich, dass was da alles so passiert ist, so schrecklich, dass man eigentlich gar nichts dazu sagen kann. Man kann da nur weinen. Und dass so die Menschen so grausam immer wieder sein können. Ich wollte Ihnen nur danken für Ihren Einsatz. Sie haben ja da auch viel zu verkraften gehabt. Und wie sind Sie damit fertig geworden? Und wie viele vermuten Sie, wie viele sind jetzt noch da im Nordsudan? Oder haben Sie das schon gesagt? Was vermuten Sie? Und Sie führen das ja noch weiter, diesen Rückkauf, ne?
Ja, wir machen das weiter. Wir wissen natürlich nicht genau, wie viele es noch sind. Interessant ist aber, dass die Regierung in Khartoum nach Jahren des Verweigerns und des Abstreitens, dass es überhaupt Sklaverei gäbe, dann doch vor etwa 10 Jahren zugegeben hat, dass es, sie behaupten, es seien Entführungen. Sie haben also das Wort Sklaverei nicht verwendet, aber sie haben also zugegeben, dass sie ungefähr 35.000 Entführte immer noch auf ihrem Staatsgebiet festhalten. Und sie haben versprochen, dass sie mithelfen werden, diesen Menschen die Freiheit zu geben. Diese Mithilfe ist sehr zögerlich, sehr schleppend. Ein paar haben sie freigelassen, aber die Zahl ist eben interessant, dass selbst die Regierung im Norden von etwa 35.000 Menschen ausgeht. Die wirkliche Zahl der noch Versklavten dürfte allerdings wesentlich höher liegen, aber leider wissen wir nicht ganz genau, wie viele es sind. Und zum ersten Teil Ihrer Frage, ja, natürlich ist es für uns als Mitarbeiter von CSI eine ziemliche Belastung mitzuerleben, was Menschen einander antun. Wir sind immer wieder erschüttert. Auf der anderen Seite sehen wir es aber auch als ein Geschenk an, dass wir diesen Menschen helfen durften. Und wir erleben mit, wie sie sich über ihre Freiheit, über etwas, was wir hier als selbstverständlich ansehen, so innig freuen, wie sie Gott danken, diejenigen, die nicht vollkommen islamisiert worden sind, sondern die ihren Glauben durch die Gefangenschaft hindurch bewahrt haben. Die danken Gott von ganzem Herzen, dass es möglich war, wieder herauszukommen aus der Hölle. Und sie bitten uns auch, und das immer flehentlich, noch Verwandte und Bekannte von ihnen oder auch manchmal Kinder, die zurückgeblieben sind, auch noch herauszuholen. Und für uns ist es ein Privileg, diese Arbeit zu tun. Und sie hat auch unseren eigenen Glauben gestärkt wie nichts sonst.
Und Sie brauchen ja da auch viel finanzielle Mittel. Kriegen Sie Unterstützung auch von der UNO oder von diesen großen Organisationen, die sich eigentlich hier auch wirklich dahinter stellen müssten, hinter ihre Arbeit?
Nein, also die UNO unterstützt unsere Arbeit überhaupt nicht. Auch Regierungen unterstützen unsere Arbeit nicht. Aber es gibt in der Bevölkerung in Deutschland sehr, sehr viele Menschen, die diese Arbeit finanziell mittragen und die ganz treu jetzt schon seit fast 20 Jahren dieses Programm mit unterstützen, auch in der Schweiz und vor allem auch in den USA, kommen doch immer wieder erhebliche Beträge zusammen, die uns helfen, diese nicht ganz billige Befreiungsaktion durchzuführen. Also Sie müssen sich vorstellen, es sind natürlich nicht nur die 50 Euro, die man für einen Sklaven ungefähr bezahlt, sondern wir müssen auch einreisen in das Land. Wir bringen den zurückgekehrten Menschen auch, jeder einzelne der Sklaven bekommt eine lebendige Ziege als Starthilfe und er bekommt einen sogenannten Starthilfesack, in dem ein Zelt drin ist, ein Mückennetz, ein Wasserbehälter, eine Kochpfanne, eine Sichel und eben eine große Plastikplane zum Zeltbau. Das kostet also noch einmal weitere etwa 50 Euro, sodass die Gesamtkosten für die Befreiung pro Mensch zwischen 150 und 200 Euro liegen. Aber ja, wie durch Gottes Führung haben wir immer wieder geschafft, genügend Mittel zustande zusammenzubringen, um alle 2 Monate ca. 400 Menschen zurückzuholen. Und wir werden diese Arbeit auch dieses Jahr fortsetzen und auch in den Jahren, solange bis es eben keinen Sklaven mehr gibt im Nordsudan.
Wunderbar, Dankeschön, Diokrat.
Dankeschön,
Frau Fechtler. Ja, alles Gute, Gottes Frieden.
Vielen Dank für die Frage.
Sie haben schon gesagt, jeder Sklave bekommt, wenn er zurückkommt, eben so ein Startset, was ihm so das, was ihm zum ersten Überleben nötig ist, da, wo das da drin ist. Sie haben ja auch gesagt, es gibt ja ganze Dörfer, die abgefackelt wurden. Das heißt, die Sklaven kommen zwar nach Hause in ihr Heimatland zurück, aber sie stehen zum Teil erstmal vor dem Nichts.
Ja, allerdings stehen natürlich viele Einheimische auch fast vor dem Nichts, also unterscheiden sich gar nicht mal so sehr von den Sklaven. Die Menschen dort haben ein erstaunliches Improvisationstalent. Sie bauen einfach nur aus Stöcken und aus Blättern bauen sie sich Hütten. Sie leben von Insekten, von Würmern, von Blättern. Sie trinken Wasser aus selbst gegrabenen Brunnen, das braun ist, das wir also selbst zum Abkochen nicht mehr verwenden würden. Sie haben also keine großen Ansprüche an das Leben, aber sie sind frei von der täglichen Misshandlung und von den Todesdrohungen, die sie als Sklaven empfangen. Und aus diesem Grunde bereits sind sie dankbar und fühlen sich also als freie Menschen.
Ich frage mich dann noch, wie es wohl den Kindern ergeht, die eben dort in der Fremde dann geboren wurden, die zurückkommen. Wie werden die denn aufgenommen? Sie sagen, manche von ihnen sind auch etwas hellhäutiger, haben offensichtlich einen arabischen Vater. Wie werden die aufgenommen? Wie können die integriert werden?
Wir haben bisher nur beste Eindrücke gehabt. Es wird diesen Kindern nicht zum Vorwurf gemacht, dass sie einen arabischen Vater haben und sie werden jetzt nicht deswegen verfolgt oder misshandelt oder ausgestoßen. Nein, man kümmert sich um diese Kinder. Man versucht auch, wenn die Mütter mitgekommen sind, weitere Verwandte zu finden, vielleicht sogar den früheren Ehemann der Mutter, falls er noch am Leben ist, oder Halbgeschwister dieser Kinder. Also diese Kinder werden auch dann mit in die Kirche genommen. Sie lernen dann die einheimische Sprache der Dinka. Sie wachsen auf, als wäre das diese ganze traumatische Geschichte der Sklaverei nie passiert. Sie werden an Kindesstatt angenommen und werden geliebt.
Das heißt, eine große Bereitschaft dieser Bevölkerung im Südsudan, auch diejenigen, die aus der Fremde kommen, die lange, lange weg waren oder die überhaupt als Kinder überhaupt neu zu ihnen kommen, aufzunehmen, trotz der Armut, die sie selber im Land leben haben. Vielleicht noch zuletzt die Frage, Herr Wiebalk, wie sieht das mit den westlichen Staaten aus? Sie haben gesagt, sie bekommen keine direkte Unterstützung von der UNO, auch von keinem Staat, keinem Land direkt für ihre Aktionen. Sie sagten, es ist ein gewisser Druck durch Öffentlichkeitsarbeit auf die Regierung des Nordsudan ausgeübt worden. Die Versprechungen, die dort von der Regierung kamen, diese, wie Sie sagten, entführten Menschen wieder aufzuspüren und wieder in die Freiheit zu entlassen, die laufen nur sehr, sehr schleppend und sehr zögerlich, vielleicht auch halbherzig. Gäbe es da nicht die Möglichkeit, von der internationalen Staatengemeinschaft noch mehr Druck zu machen?
Ja, doch, da gäbe es natürlich die Möglichkeit. Das müsste aber dann auch durch eine vermehrte Öffentlichkeitsarbeit noch stattfinden. Denn nur wenn die Bevölkerung in Deutschland, in der Schweiz und auch in den USA das verlangt, werden die Regierungen aktiv. Solange die Medien, die Presse sich um dieses Thema nicht kümmern, wird es keinem Politiker einfallen, hier aktiv zu werden. Wir müssen also dafür sorgen und wir versuchen das ja auch in der Öffentlichkeit, das fortbestehende Problem von Versklavung bekannt zu machen. Wir haben deswegen auch eine Monatszeitschrift, die wir Ihnen gerne, den Hörern und Hörerinnen von Radio Horeb, gerne zustellen, jeden Monat. Und es wird nur so gelingen, auch politisches Interesse am Schicksal dieser armen Menschen zu wecken. Auch anders nicht.
Wie ist denn das Interesse in der westlichen Welt für das Thema? Stoßen Sie da auf offene Ohren oder winken die Redaktionen dann zum Teil eher ab?
Die winken eher ab. Es herrscht kein großes Interesse an versklavten Menschen. Diese Menschen sind einfach kein politischer Faktor. Sie sind ungebildet, sie haben keine Macht, sie haben keinen Reichtum, sie sind einfach nur eine Art Strandgut an den Menschenstränden dieser Welt, und sie werden also vernachlässigt. Das Interesse an unserer Arbeit war einige Jahre lang recht groß, aber nicht wegen der Sklaven, sondern man hat einfach versucht herauszufinden, warum die CSI hier so aktiv wird, und man hat versucht, den Skandal zu entdecken, den falschen Sklaven zu finden, uns irgendwie etwas unterzuschieben. Das ist nicht gelungen, und dann ist das Interesse an dieser ganzen Arbeit eigentlich wieder eingeschlafen. Aber was Sie vorhin gesagt haben, Frau Fröhlich, würde ich gerne noch einmal wiederholen, und das wäre wichtig. Die Dinge, die wir erlebt haben, die Anschauungsbeispiele, die wären in der Tat Stoff für einen Film, und es müsste einfach einmal sich jemand finden, der sich mit unserem Archivmaterial befasst, der auch meinen Kollegen Dr. Eibner, ein Historiker, der das ganze Programm wesentlich mitgeprägt hat, interviewt, und der dann bereit wäre, vielleicht einmal zu schauen, ob man hier nicht mal einen Film drehen könnte, der dann natürlich eine ganz andere Öffentlichkeitswirkung hätte als unser kleines Monatsheftchen.
Ja, vielleicht ist das eine Anregung, die wir jetzt einfach mal so hier in den Äther schicken, in die Luft schicken, ins Internet schicken. Es ist Ihnen sehr zu wünschen, dass das Thema mehr Öffentlichkeit erfährt. Dankeschön, Herr Wiebeik, dafür, dass Sie uns davon berichtet haben, was Sie tun, um versklavte Menschen im Sudan zu retten und wieder in ihre Heimat Südsudan zurückzubringen. Immer noch mehrere 10.000 Menschen mindestens gibt es im Norden des Sudan, die in Unfreiheit leben und die darauf warten, wieder in ihre Heimat zurückkehren zu können. Dankeschön, Herr Wiebeik, Ihnen Gottes Segen für Ihr weiteres Wirken, und wir wünschen Ihnen von Herzen alles Gute.
Ja, vielen Dank, Frau Fröhlich, auch, und Radio Horeb möchte ich auch sehr danken für die Möglichkeit, heute Ihr Gast zu sein, und Gottes Segen für Sie und für alle Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb.
Dankeschön. Auf Wiederhören, Herr Wiebeik. Und für unsere Hörerinnen und Hörer, wenn Sie sich für die Arbeit von CSI noch weiter interessieren, dann können Sie bei unserem Hörerservice anrufen, 08328 921 110. Das ist die Hörernummer 08328 921 110. Da bekommen Sie Informationen über CSI, über Christian Solidarity International, und auch die Arbeit der versklavten Menschen im Sudan. Da können Sie sich noch weiter informieren, wenn Sie mehr Infos wünschen. Sollten Sie aus dem Ausland anrufen, dann bitte die 0049 vorweg für Deutschland und dann 8328 921 110. An dieser Stelle verabschiede auch ich mich von Ihnen. Ich bin Gabi Fröhlich und wünsche Ihnen allen noch einen schönen, sonnigen und gesegneten Tag.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Liga Bank Regensburg überweisen auf das Konto 76 15 515. Ich wiederhole, 76 15 515. Bankleitzahl 750 903 00, 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08323 96 75 110 erfragen. Von Montag bis Freitag von 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.